An diesem Morgen begrüßt Sie ganz herzlich Anjuta Engert hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Heute geht's um Gefühle. Sich mit der eigenen Gefühlswelt auseinanderzusetzen oder auch mit der eines nahen Menschen, das hat ja oft so den Nimbus des Unberechenbaren, dem man nicht so recht beikommt. Also lässt man lieber die Finger davon und begibt sich außer Reichweite dieses vielleicht gärenden, brodelnden Gefühlskessels. Gute Entscheidung? Wohl eher nicht, denn es gärt, brodelt, schwelt ja weiter. Man schämt sich am Ende noch der eigenen Gefühle und merkt, wie sie einen unterschwellig doch belasten, behindern oder einfach unfrei machen. Also schlagen wir besser einen anderen Weg ein. Die ganzheitliche Seelsorge weiß, nur was benannt wird, ist auch beherrschbar. Also Deckel auf vom Gefühlskessel und reinschauen, was da eigentlich los und so drin ist. Und nur nicht gleich moralisch bewerten, denn Gefühle sind erstmal moralisch neutral und sie dürfen sein. Auch das können wir von der Arbeitsgemeinschaft seelsorglicher Berater lernen. Ich lade Sie ein, sich mit uns auf den Weg in die faszinierende Wunderwelt unserer Gefühle zu machen. Walter Nitsche zeigt auf, wie wir Gefühle besser einordnen können, dass sie nicht gleich zu Schuldgefühlen werden. Denn genau darunter leiden viele engagierte Christen, dass sie meinen, bestimmte Gefühle wären schon gleich Sünde. Dagegen haben sie vielleicht schon in einem Auszug aus dem Basiskurs gehört, Gott hat Gefühle als Diener geschaffen, nicht als Diktatoren. Unsere Gefühlswelt als Bereicherung wahrzunehmen und sie für bessere zwischenmenschliche Beziehungen zu nutzen, Gefühle eben zu Komplizen zu machen, das wollen wir heute genauer anschauen. Und zu diesem weiteren Ausschnitt aus einem Basiskurs für ganzheitliche Seelsorge lade ich Sie recht herzlich ein und vor allem auch Walter Nitsche, mit dem ich jetzt verbunden bin. Er ist Schulungsleiter für ganzheitliche Seelsorge bei der Arbeitsgemeinschaft Seelsorglicher Berater. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen hier in der Sendung.
Einen schönen guten Morgen, Frau Engert, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
Ja, schön, dass Sie wieder dabei sind zu einem weiteren Ausschnitt heute mit dem Titel Geheimnisse unserer Emotionalität, Gefühle zu Komplizen machen. Das ist also ein weiterer Ausschnitt aus dem Basiskurs, den Sie mitentwickelt haben. Und im Mittelpunkt steht wie immer auch die Frage, wie kann ich meine Persönlichkeit so ganz entfalten zu dem werden, wie Gott mich gedacht hat. Und wir haben da immer schon Ausschnitte aus diesen 7 Basisseminaren gehört. Da geht es eben um diese Persönlichkeitsreifung. Es geht aber auch um erfolgreiche Beziehung oder auch um eine erfüllte Intimität. Heute ein weiterer Teil zur Emotionalität und auch zum Angenommensein. Sie haben diesen Kurs entwickelt. Sie stellen immer Ausschnitte hier für Radio Horeb zur Verfügung. Das ist wunderbar. Man kann aber auch diesen Kurs als Kompaktwoche besuchen in einem Bildungshaus. Man kann ihn auch als Fernkurs auf DVDs bestellen und sich dann zu Hause vielleicht ja in einer Gruppe mit Freunden oder Interessierten dann auch gemeinsam anschauen. Wenn wir über Gefühle sprechen, Herr Nitsche, heute hat man so das Gefühl, ja, da merkt man schon, dass alles auch so ein bisschen gefühlsbetont ist. Die Frage, wie fühlst du dich dabei, die ist da so ein bisschen, ja, die schwebt heute so über allem drüber. Aber ist das eigentlich ein echter Zugewinn? Sind wir deshalb schon Experten unserer Gefühle geworden? Oder hat das auch zu einer Schärfung der Sinne für den Umgang mit Gefühlen geführt? Wie würden Sie so diese Lage einschätzen, Herr Nitsche?
Es ist etwas ambivalent, denke ich, denn auf der einen Seite ist es gut, dass man die Zeitgenossen heute auch dazu auffordert, Gefühle mal wahrzunehmen, also im Gegensatz zum Verdrängen, denn Verdrängen ist wirklich nicht gut, weil es brodelt weiter und es kommt am anderen Ort wieder zum Ausdruck. Aber wie bei allen anderen Dingen auch, man kann auf beiden Seiten vom Pferd fallen. Das heißt, der anderen Seite, wenn Gefühle überbewertet werden, dass alles nur Gefühl ist und alles vom Gefühl bestimmt wird, also von der Liebe angefangen bis zur Einordnung im Alltag, wenn mich nur Gefühle bestimmen, dann werde ich wiederum versklavt, dann bin ich ein Sklave der Gefühle. Das ist auch negativ. Also sowohl das eine wie auch das andere hat die Gefahren. Und deshalb müssen wir die Mitte suchen. Gefühle sind von Gott geschaffen. Absolut super, positiv, schön, dass es Gefühle gibt. Aber sie sollen eben, so wie Gott es geplant hat, Diener in unserem Leben werden und nicht Diktatoren.
Na, dann wollen wir also versuchen, mit Ihrer Hilfe im Sattel fest sitzen zu bleiben und wieder von der die eine oder die andere Seite runter zu kippen, runter zu fallen. Das ist ja doch immer unangenehm und auch mit Schmerzen verbunden, so ein Fall. Dann darf ich doch gleich mal ja um Ihren Vortrag bitten, um die Einspielung und im Anschluss aus diesem Ausschnitt, da haben Sie, liebe Hörerinnen, die Sie uns zuhören und Hörer, die Möglichkeit, sich auch hier mit Ihren Fragen, mit dem, was Sie mit Ihren Anliegen hier zu beteiligen in dieser Sendung. Das ist dann die Hörernummer, die ich dann nochmal durchgebe. Das ist die 089-517-008-008 hier schon mal an dieser Stelle. Aber nach dem Vortrag von Walter Nitsche geht es dann hier weiter mit der Möglichkeit, auch Fragen zu stellen. Jetzt hören wir erstmal rein in die Geheimnisse unserer Emotionalität, Gefühle zu Komplizen machen.
Wenn Gefühle moralisch neutral sind, brauchst du auch keinerlei Angst zu haben vor irgendwelchen Gefühlen. Jetzt spreche ich besonders die an in einer Partnerschaft. Die haben oft Riesenangst. Oder die, die eine Partnerschaft anstreben. Was ist, wenn mich in einer Partnerschaft das oder jenes Gefühl ereilt? Was ist, wenn sich zum Beispiel der Daniel jetzt in eine andere Frau verliebt? Er hat zwar die wunderbarste, ja, aber vielleicht vergisst er das mal. Jetzt unterhält er sich mit einer anderen Frau. Oh, jetzt kommen Verliebtheitsgefühle. Wie gehst du jetzt als Seelsorger damit um? Wenn wir das kapiert haben, Daniel, wo ist das Problem? Das ist nur Phenylethylamin. Das ist moralisch neutral. Die Frage ist jetzt, wie du damit umgehst. Nimmst den Löffel und lässt ihn reinfallen, dann kannst du Sünde werden, das stimmt. Das Gefühl an sich ist neutral. Du kannst aber auch deinen Löffel nehmen und einfach dagegen rühren. Die zwei haben das schon gelernt, wisst ihr, in ihrer Ehe. Stellt euch mal vor, ich darf euch als Beispiel nehmen, gell? Daniel kommt nach Hause und erzählt seiner Frau, auch heute habe ich Anfechtungen gehabt. Meine Sekretärin, ich weiß nicht, ob eine hast, als Bürgermeister, aber egal. Der ist heute, also das war Wahnsinn. Ja? Solche Anfechtungen, solche Gefühle. Was würde jetzt eine übliche fromme Frau sagen? Daniel, was hat die, der sich nicht ab? Liebst du mich nicht mehr? Heul, 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 heul. Warum magst du mich nicht mehr? Und wisst ihr, was der Daniel macht? Der liebt ja seine Frau und hat ihr nur von einer Anfechtung erzählt. Der wird es nicht mehr erzählen. Der wird so tun, als würde er als Ehemann von Gott geistliche Scheuklappen bekommen haben. Er sieht nicht mehr nach links, er sieht nicht mehr nach rechts. Nur seine Petra ist die Miss World und die Miss Universum. Märchen. Märchenstunde bei Gebrüder Grimm. Daniel hat Augen im Kopf. Er ist Realist. Und er kann Gefühlsausschüttungen machen. Was macht seine Frau? Ich erzähle ein bisschen aus ihrem Eheleben. Ja? Daniel kommt heim und sagt, Versuchung. Ja, das war was? Und du bist gleich nach Hause gekommen? Bist nicht mit ihr Pizza essen gegangen bei Kerzenschein? Gleich zu mir gekommen? Daniel, du bist der beste Ehemann, den es gibt. Daniel ist ermutigt und freut sich über seine Frau. Wenn er wieder mal eine Anfechtung hat, wird er sie auch frei erzählen und sie wird ihn ermutigen. Das ist das Ergebnis. Ich habe bewusst übertrieben, ihr Lieben. Wisst ihr, ein Trick Satans ist, wenn wir bei der Anfechtung stecken, wir werden das im nächsten Seminar noch gründlicher untersuchen, und wir meinen, wir haben schon gesündigt, nur weil ein Gefühl da ist, dann haben wir eigentlich schon verloren. Und er hat genau das erreicht, was wir verhindern wollen. Schlechtes Gewissen und keine Freude zum Dagegenrühren. Gefühle sind moralisch neutral. Ich nehme dich jetzt, ich brauche dich als Seelsorge, Daniel, um noch einen Fall zu konstruieren, richtig extrem, provokativ, erlaubt es mir bitte. Weil es mir ganz wichtig mit den Gefühlen. Daniel, wenn ich nach Hause komme, heute Abend angenommen, Weißt du, ich habe so das Gefühl, ich möchte meine Frau umarmen und küssen und mit ihr knutschen. Ich muss dir noch sagen, sie hat's gern, ja? Musst du ja wissen. Und was soll ich jetzt machen? Kann ich den Löffel reinfallen lassen und dem Gefühl nachgeben oder muss ich da dagegen rühren? Was würdest du mir sagen als Seelsorger? Ich frage dich, was meinst du? Genau, brauchst nicht dagegen. Daniel ist ein guter Seelsorger, ihr könnt zu ihm gehen. Ja? Weißt du, Daniel, das gleiche Gefühl, sie zu küssen, mit ihr knutschen, habe ich deiner Frau gegenüber. Was sagst du jetzt? Kann ich reinfallen lassen? Ja, aber Daniel, halt mal, es sind genau dieselben Gefühle, ohne Unterschied. Stärke dagegen reden, genau. Daniel ist ein spitzer Seelsorger. Ja? Der hat es erfasst. Aber merkt ihr etwas? Merkt ihr etwas? Die Gefühle selbst sind an sich neutral. Es ist die Frage, in welche Richtung gehen sie? Deshalb verurteile dich nicht wegen irgendwelchen Gefühlen, sondern nimm sie als Anfechtung und Versuchung, wenn sie in die falsche Richtung gehen, und nimm sie als Ermutigung, wenn sie dir helfen, in die richtige Richtung. Und deshalb Löffel rein, dagegen rühren oder eben nicht. Und der Maßstab, das ist das Wort Gottes, sagt mir Walter, hier, dagegen rühren. Aber der Peter, das ist nicht deine Frau. Dagegen rühren und hier kannst du lassen. So wie es der Daniel uns gesagt hat. Gefühle sind moralisch neutral. Viele Christen leiden unter Gefühlen, die sie haben, einfach weil die da sind. Und sie meinen, das darf nicht sein. Jetzt stell dir aber mal vor, so wie es ist, dass die Träger von Gefühlen in Umlauf gekommene Biochemie ist. Da gibt es ja Situationen, das kannst du überhaupt nicht verhindern. Merkt ihr, was für eine aussichtslose Lage man sich da befinden kann? Da ist ein Gefühl da. Und jetzt, wenn Gefühl schon Sünde wäre, und das ist die Absicht des Diabolos, dann wird er einem bereits die Kraft rauben und bedrücken. Bei gewissen Gefühlen macht es uns kein Problem, weil die sogenannt salonfähig sind. Aber bei anderen, wir werden im nächsten Seminar ja auf diesen Satz kommen, und so schließt, damit er scharf nicht sein kann, was nicht sein darf. Und viele Christen denken dann, ja, dieses Gefühl darf nicht sein und dieses Gefühl darf auch nicht sein. Und deshalb müssen wir ganz klar Anfechtung von Sünde unterscheiden. Martin Luther sagte bereits, du kannst nicht verhindern, dass Vögel über deine Haare flattern, aber du kannst verhindern, dass sie Nester bauen. Und doch kann man auch das falsch interpretieren. Wenn man so hört, für den ersten Gedanken kannst du nichts, aber für den zweiten. Wenn ich Gefühle wahrnehmen will, wir sind ja mit Gedanken verbunden und umgekehrt auch, dann braucht es mal eine Zeit, bis ich das wahrnehme. Da muss ein zweiter und dritter Gedanke da sein, sonst bin ich nämlich stets am Verdrängen. Und nicht am Verarbeiten, ihr Lieben. Und deshalb diese wunderbaren Bibelverse, zum Beispiel Jakobus 1, Vers 2, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung geratet. Wie reagieren wir darauf? Wenn ich jetzt sagen würde, nächste Woche, Vanessa, gerätst du in eine große Anfechtung. Was kommt da für Gefühle hoch? Freude natürlich, oder? Sagt der Jakobus hier. Freude. Natürlich nicht über die Anfechtung, aber Gott hat uns verheißen, dass er mit jeder Versuchung auch einen Ausgang geschaffen hat. Freude über den vor uns liegenden Sieg. Wenn Anfechtung schon Sünde wäre, könntest du dich dann freuen darüber. Über Sünde kann man sich nie freuen. Aber wie jegliche Art von Anfechtung kannst du dir an sich freuen. Weil du eben nicht mehr Sklave bist, nicht mehr verpflichtet bist, dass Anfechtung zur Sünde wird. Wenn ich aber schon meine Anfechtung sei Sünde, boah du, dann hast du ein Problem. Nicht das Selbstgemachte, sondern ich glaube, dass das wirklich ein ganz mieser Trick des Feindes ist. Jakobus 1,15 erklärt auch ganz klar, wann Anfechtung zur Sünde wird. Dann, wenn die Lust empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Detailliert könnte man es auch so erklären. Eine Persönlichkeit, haben wir kurz mal angesprochen, besteht aus eigenem Willen, besteht aus eigenem Empfindungsvermögen und besteht aus eigenem Denkvermögen. Das sind die Kennzeichen einer Persönlichkeit. Und wir als Menschen haben noch eine Leiblichkeit dazu. Und wenn alle drei Aspekte einer Persönlichkeit zusammenspielen, dann wird Anfechtung zur Sünde. Das heißt, Anfechtung kommt normalerweise übers Empfindensvermögen und übers Denkvermögen. Also ich fühle, ich denke. Es ist Anfechtung. Und erst wenn der Wille dazu Ja sagt, dann ist es Sünde. Und solange der Wille noch nicht Ja gesagt hat, solange ich noch am Erforschen bin, am Prüfen bin, am Wahrnehmen, ist es keine Sünde, Freunde. Und das ist eine ganz wichtige Erkenntnis, auch zu einem befreiten Christenleben. Wenn ich das nämlich nicht übe, nicht trainiere, nicht praktiziere, habe ich immer irgendwo schlechtes Gewissen. Denn sind wir mal ehrlich, was für Gefühle donnern immer durch unsere innere Persönlichkeit. Die möchten wir ja auch nicht, dass man sie offenbart und wir sie hier auf einem Film anschauen können. Ja? Wäre ja auch sehr peinlich. Wie vielen wollen wir den Kragen umdrehen oder Gefühl der Verachtung und höchste Antipathie kommen genauso wie andere Gefühle, die absolut nicht salonfähig sind. Und das ist Anfechtung und ist Versuchung und ist keine Sünde. Paulus schreibt den Ephesern, zürnet ihr, so sündiget nicht. Er macht einen ganz klaren Unterschied. Da ist also die Nebenniere aufgegangen, Adrenalin ist ins Blut geschossen, ich zürne, ich reg mich auf über irgendetwas, wollte einparken, dann nimmt mir jemand einen Parkplatz weg. Vor meine Nase fährt er rein. Da kann ich doch nicht verhindern, dass die Nebenniere aufgeht und Adrenalin ins Blut schießt. Zürnet ihr, aber jetzt sagt er, pass auf, sündiget nicht. Das ist jetzt meine Entscheidung. Ob ich den Löffel reinstecke und dagegen rühre? Oder ob ich aussteige und den zur Schnecke mache? Da sagt jetzt der Wille Ja dazu. Und sonst könnte ich mich freuen über die Anfechtung. Boah, ist das jetzt eine Anfechtung, ja? Danke, Herr, ich bin nicht mehr Sklave. Ich bin nicht Sklave meiner Gefühle. Aber sie dürfen sein. Und wenn sie nicht mehr sein dürfen, weil ich schon denke, oh Gott, du hast mein Gebet nicht erhört, jetzt habe ich mich schon wieder aufgeregt. Dann ist die Gefahr sehr groß, dass ich dann tatsächlich sündige. Sehr, sehr groß. Auf dieses Grundprinzip werden wir im Laufe unserer Themen immer wieder mal zurückkommen. Nämlich in verschiedenen Facetten. Ich habe gestern so Beispiele konstruiert mit Petra. Und vielleicht hatte jetzt einer schon gedacht, ist es nicht heiß, wenn ich einfach Gefühle, wenn ich einfach zu den Gefühlen sage, ihr darf sein grundsätzlich, komme ich dann nicht automatisch auf eine falsche Bahn. Ich möchte noch mal an Inge Tempelmann erinnern. Was nicht benannt wird, kann man nicht beherrschen. Nur wenn ich Gefühle auch wahrnehme, kann ich ganz klar sagen, und hier Löffel rein und dagegen rühren. Diesen Weg gehe ich nicht, ich gehe den anderen. Wenn das nur so eine nebulöse Sache bleibt, mein Gewissen ist schon belastet, dann wird meistens der Löffel nur reinfallen lassen, im Bild gesprochen. Und er wird mitgerissen in eine andere Richtung, die ich gar nicht will. Der Verhaltenserfolg ist dann in unserem Bild das Dagegenrühren, deshalb in euren Unterlagen diese Tasse hier mit dem Löffel. Ein praktisches Beispiel wäre Apostelgeschichte 12. Die Befreiung des Petrus aus dem Gefängnis. Es ist eine geschichtliche Tatsache, eine Erzählung, was damals passierte. dass man Petrus ins Gefängnis schloss. Und wir lesen, dass er am nächsten Tag hingerichtet werden soll. Und jetzt schläft er. Da sehen wir, was jetzt gleich kommt, hatte eine gewisse Grundlage. Also wenn ich am nächsten Tag hingerichtet werden soll, ich weiß nicht, ob ich in dieser Nacht schlafen würde. Petrus musste ein ganz tiefes Vertrauen, eine ganz existenzielle Geborgenheit erlebt haben hier. Dass er sein Leben ganz in der Hand seines Gottes wusste. Deshalb konnte er schlafen. Aber die Absicht Gottes war, Petrus aus dem Gefängnis zu holen. Natürlich hätte er doch es so machen können, dass er ihn einfach entrückt aus dem Gefängnis hinaus. Hätte Gott die Macht dazu? Ja, natürlich. Es wäre ihm kein Problem gewesen, wie damals bei Philippus. Entrückt und dann begegnet er dem Kämmerer aus dem Morgenland. Aber es sind außergewöhnliche Dinge, die Gott in seiner Souveränität auch macht. Und jetzt vergleich das mal, dass du in einem Gefühlsproblem sitzt. Im Gefängnis von Gefühlen, mit denen du nicht zurechtkommst. Natürlich kann Gott machen, zack, jetzt bist du weg, bist du draußen. Aber das ist nicht der normale Weg Gottes. Sondern hier in Apostelgeschichte 12 lesen wir was anderes. Gottes Wort geht an Petrus, damals in Form eines Engels. Engel sind die Botschafter, die Sprachrohre Gottes. Wir können das übertragen und sagen, Gottes Wort ergeht an dich. Das kann durch eine Predigt sein, durch ein Buch sein, durch Bibellese sein, durch einen Mitchristen. Das Wort geht an dich und fordert dich zu was auf. Nämlich, der Engel stupste den Petrus wach und sagte, aufstehen, gürte dich, Schuhe an, wir gehen. Das ist die übliche Vorgangsweise Gottes, um dich aus einem Gefühlsgefängnis zu holen. Das Wort ergeht an dich. Hey, steh auf. Wer einen Traum verwirklichen will, musst du erst mal aufwachen. Wach mal auf, schau, da geht's hin. Auf sein Wort hin. Wir Christen denken dann, ja, wenn es Gottes Handeln ist, dann sollte ja eigentlich der Engel kommen und Petrus so auf den Händen hinaustragen. Ja? So wünschen wir uns das. Gott, befreie mich von meinem Gefühlsgefängnis. Jetzt nehme ich wieder dieses Beispiel mit dem Glas, dass Gott eher zu dir sagt, hey, steck mal hier den Löffel rein und rühr dagegen. So ergeht das Wort Gottes an dich. Löffel rein und dagegen rühren und nicht warten, bis Gott selbst einen Linksdrall, in unserem Bild, zum Rechtsdrall macht. Mit anderen Worten, was du tun kannst, was du selbst tun kannst, das musst du auch selbst tun. Das will dir Gott gar nicht abnehmen. Sonst werden nämlich deine Muskeln immer schwächer. Also Petrus, gürte dich, zieh Schuhe an. Das Problem, der Petrus war zwischen zwei Wachen angekettet. Und es wäre doch eine menschlich vernünftige Logik gewesen, wenn Petrus gesagt hätte, nee, ich werde sowieso hingerichtet und gegen diese Wachen hier habe ich keine Chancen. Das sind kampferprobte Römer. Nicht zwei kleine Italiener, sondern kampferprobte Römer. Und unter Strafe ihres eigenen Lebens mussten die den Gefangenen bewachen. Und wehe, der entkommt. Und das ist doch unsere Reaktion oft. Ja, wir können nicht diese Schritte tun, denn ich schaffe das sowieso nicht und dann wird alles noch viel schlimmer und ich werde eh hingerichtet und ein blaues Auge kann ich mir ersparen. Und das ist dieses Vertrauen, ihr Lieben, zu sagen, nein, Gott, ich vertraue dir, Löffel rein dagegen rühren. Was ich tun kann, tue ich und siehe da, die Wachen haben nichts mitgekriegt. Das ist etwas, was Petrus selbst nicht hat tun können. Und als Petrus das getan hat, was er selbst tun konnte, dann konnte Gott eingreifen bei dem, was er nicht hat tun können. Und es klappte wunderbar. Und es gab noch ein Problem. Im Gefängnis gab es nämlich ein Tor, das in die Stadt führte. Ein ehernes Tor. Eisenerz, ganz stark. Auch hier wäre es menschlich richtig gewesen, zu sagen, ich schaue mal aus meiner Kerkerzelle hinaus, hey, die haben mich, sobald ich ans Tor komme. Ich habe keine Chance, durch dieses Tor zu gehen. Das ist dick und fest und abgeschlossen. Komm, ich bleib gerade da sitzen. Und doch, Petrus sagte weder, hier Engel, schnür mir mal die Schuhe, du bist der Engel. Er schnürte sie selbst, er stand auf, er folgte dem Engel und dann, heißt so schön, und als sie an das eherne Tor kamen, das zur Stadt führte, da öffnete es sich von selbst. Das konnte Petrus nicht tun. Das hat er gewusst, sich gegen dieses Tor zu werfen, hätte ihm höchstens einen Schlüsselbeinbruch eingebracht, aber mehr nicht. Aber unsere menschliche Fehllogik ist einfach oft, ja, ich sehe schon die Probleme dort, deshalb mache ich mich erst gar nicht auf den Weg, Löffel rein dagegen rühren, weil es nutzt ja eh nichts. Wenn ich das jetzt schaffe, dann kommt das nächste Problem und an dem scheitere ich sowieso. Und Vertrauen heißt, an Jesu Hand Schritt für Schritt vorwärts gehen. Und dann werden wir erleben Dinge, die wir selbst nicht tun können. Und das Tor, das zur Stadt führt, öffnete sich von selbst. Ist doch ein Abenteuer, nicht wahr? Wir können es uns nicht vorstellen. Und dann tun wir es und siehe, wir erleben das Eingreifen Gottes in übernatürlicher Weise. Aber es braucht zuerst unser Löffel rein dagegen rühren. Das ist das, was wir leisten müssen. Das nimmt uns Gott nicht ab, ihr Lieben. Obwohl er die Macht und die Möglichkeit hätte, diesen Petrus einfach, zack, aus dem Gefängnis zu entrücken oder rauszubeamen oder was weiß ich was. Kein Problem für Gott. Aber da er uns liebt, will er ja auch, dass wir Muskeln bekommen, dass wir zu einem erfüllten Christenleben kommen, im Vertrauen, Schritt für Schritt. Ich möchte bei diesen Beispielen vom Dagegen rühren. Das aber auch eindeutig sagen, dass es hier um den verhaltenstherapeutischen Ansatz geht. Im Bild gesprochen, es gibt Dinge und es gibt Gefühle, da kann ich nicht einfach sagen, Löffel rein und dagegen rühren. Im Bild gesprochen, es gibt Quellen, die diesen Linksdrall füttern und verstärken. Und da könntest du rühren und rühren und rühren, tut sich nichts. Da müssen zuerst die Quellen gestopft werden. Das wäre dann ganzheitliche Seelsorge. Am Beispiel, da fühlt sich jemand minderwertig, dann kannst du nicht sagen, ja, einfach Löffel rein, dagegen rühren, fühl dich wertvoll. Ja. Es geht nicht. Das hat verborgene Quellen. Oder was, bist heute Morgen aufgewacht mit einer depressiven Phase? Einfach Löffel rein, dagegen rühren, sing ein Lied. Und nee, Gefühle wahrnehmen, gibt es da Wegweise auf Quellen, die da erst gestopft werden müssen oder auf Wunden, die erst geheilt werden müssen. Und das wäre ganzheitliches Denken. Und deshalb darf man nicht verhaltenstherapeutische Konzepte ausspielen gegen nicht verhaltenstherapeutische Konzepte. Gegen Verletzungsarbeit und Heilung von Wunden und so weiter. Und das wird unter Christen, unter seelsorglich Tätigen oft richtig wie verfeindete Lage ausgespielt. Dabei gehört beides zusammen, das ist ganzheitlich. Unser Gott ist genauso ganzheitlich wie die Bibel.
Ja, soweit der Ausschnitt aus einem Basiskurs für ganzheitliche Seelsorge von Walter Nitsche entwickelt, dem Schulungsleiter für ganzheitliche Seelsorge bei der Arbeitsgemeinschaft Seelsorglicher Berater. Und Walter Nitsche steht uns jetzt auch noch zur Verfügung für Fragen, für Anmerkungen, für alles, was Sie auf dem Herzen haben sozusagen. Wählen Sie die 089-517-008-008. Dann können Sie sich direkt hier mit einer Frage in der Sendung hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb beteiligen. Wenn Sie außerhalb von Deutschland anrufen, dann wählen Sie zuerst die 0049 und dann eben die Hörernummer. Das ist die 89517008008. Nach der Musik geht es hier weiter mit Fragen zu unserem Thema heute: Geheimnisse unserer Emotionalität, Gefühle zu Komplizen machen. Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb. In der Lebenshilfe heute fragen wir, wie können wir Gefühle zu Komplizen machen? Und wir haben jetzt gerade einen Ausschnitt gehört aus dem Basiskurs von Walter Nitsche, Schulungsleiter für ganzheitliche Seelsorge bei der Arbeitsgemeinschaft seelsorglicher Berater. Tenor war, Herr Nitsche, dass Sie gesagt haben, wenn Gefühle moralisch neutral sind, dann brauchen wir eigentlich gar keine Angst vor diesen Gefühlen zu haben. Gerade als Christen neigen wir vielleicht dazu, wenn plötzlich zum Beispiel Verliebtheitsgefühle auftreten, dass wir sie dann gleich als Sünde bezeichnen oder denken, das ist schon eine Sünde. Aber entscheidend, wie Sie gesagt haben, ist ja erstmal die Frage, wie gehe ich damit um? Kann ich das dem Partner offen erzählen und das als eigene Anfechtung wahrnehmen? Und dann entschärft sich die ganze Situation, dann wird es berechenbar, weil es auch benannt ist. Ja, schauen wir einfach weiter. Sie können uns gerne anrufen unter der 089-517-008-008, sich direkt hier in der Sendung beteiligen, Ihre Frage an Herrn Nitsche richten. Und das hat eine erste Hörerin auch schon getan und die darf ich jetzt hier in der Sendung begrüßen. Hallo, guten Morgen.
Okay. Also meine Frage ist erstens der Unterschied zwischen Gefühlen und Emotionen. Ich verstehe das nicht so wirklich, obwohl ja ich da schon öfters auch was davon gelesen habe. Und die zweite Frage wäre, was ist, wenn Gefühle oder Emotionen so starke körperliche Reaktionen hervorrufen, dass sie mit Atemnot, mit Durchfall oder Schwindel oder fast Ohnmachtsanfällen verbunden sind?
Dankeschön, wir geben die Frage direkt weiter. Danke für Ihren Anruf.
Ja, zu Ihrer ersten Frage. Gefühle und Emotion. Emotion bezeichnet eigentlich einfach eine Gemütsbewegung im Sinne eines Affekts. Aber wir gebrauchen jetzt Emotion und Gefühl eigentlich in die gleiche Richtung. Da geht es jetzt nicht um eine wissenschaftliche Einordnung, weil eigentlich die Begriffe des Fühlens oder des Gefühls umschreiben die unterschiedlichsten psychischen Erfahrungen und Reaktionen, die sich beschreiben und damit auch versprachlichen lassen, wie zum Beispiel Angst, Ärger, Ironie, Mitleid, Eifersucht, Furcht, Freude und so weiter. Aber ich glaube, bei unserem Seminarthema jetzt spielt das jetzt keine Rolle. Die praktische Seite Ihrer Frage ist das, wenn der Satz mit körperlichen Reaktionen, wenn Gefühle oder Emotionen mit körperlichen Symptomen verbunden sind. Das können natürlich sogenannte psychosomatische Reaktionen sein. Und wenn es da das ist, dann bedeutet das ja nichts anderes, als dass diese Gefühle bereits so stark sind, dass es sich auch im Somatischen ausdrücken, also auch im Körperlichen niederschlagen. Und letztlich ist es da wichtig, ganz wichtig, halt eben wiederum an die Ursache zu gehen. Das Thema jetzt war ja lediglich, wir brauchen keine Angst vor Gefühlen haben, aber die Frage ist, wie geht man damit um? Beim ganzen Seminar über die Geheimnisse unserer Emotionalität, da wird ja aber dann auch gesagt, das war ja heute jetzt nur ein Ausschnitt, dass Gefühle eben keine Sünde sind. Aber beim Umgang mit Gefühlen geht es ja jetzt darum, dass man immer an die Ursache kommt. Warum ist etwas, wie es ist? Warum fühle ich etwas? Und Grund für Gefühle sind immer multikausal, nicht monokausal. Also es kann ganz verschiedene Ursachen geben, die sich dann bündeln, um zum Beispiel dann auch zu psychosomatischen Reaktionen, so wie Sie es genannt haben, zu kommen. Und hier ist dann natürlich wichtig, dass man tiefer geht, dass man nicht nur sagt, ja, Gefühle sind keine Sünde. Jetzt geht es ja darum, dass diese Gefühle meinen Alltag blockieren, mich selbst blockieren. Also jetzt muss man an die Ursachen gehen, an die eigentlichen Gründe und diese dann klären. Und damit die Blockade weggeht, das wird dann auch positive Auswirkungen auf das Körperliche haben. Ja.
Da sprechen Sie also das an, was Sie am Ende auch in dem Vortrag nennen. dass Sie sagen, es gibt aber auch eben Quellen, wo man gegen bestimmte Gefühle ja gar nicht dagegen ankommt, also die dann verborgen sind. Und wo Sie sagen, da muss ich mich dann erst einmal daran machen, die zu erkennen oder zu lösen oder eben zu heilen. Und das entspricht dann auch Ihrem ganzheitlichen Denken. Und dann soll man eben auch dieses verhaltenstherapeutische Konzept, was Sie uns jetzt hier entwickelt haben, also mit dem Beispiel von dem Löffel im Glas, dass man eben auch dagegen rühren kann, wenn man merkt, oh ja, das ist jetzt hier eine Anfechtung, ich kann da was tun und was ich tun kann, soll ich auch tun, ich kann zumindest dagegen anrühren, dass das dann in dem Fall nichts bringt, sondern dass dann eben Verletzungsarbeit vonnöten ist. Wenn Sie das vielleicht nochmal ganz kurz umreißen, da ist es sinnvoll, dass man eine vertraute Person hat, mit der man dann versucht, diese Gefühle anzugucken, zu gucken, was dahinter steckt, oder?
Ja, also Hörerinnen und Hörer, die jetzt die letzte Sendung nicht gehört haben, die haben vielleicht das auch nicht ganz verstehen können, was das mit dem Löffel und Umrühren ist. Wir haben das einfach nur als Bild genommen, dass wir den Inhalt eines Glases oder einer Kaffeetasse, die Flüssigkeit, das haben wir mit Gefühl verglichen. Nämlich ein Gefühl, wenn es einen Linksdrall hat, geht es in die falsche Richtung und Rechtsdrall in die richtige, ist überhaupt nicht politisch gemeint, sondern nur jetzt bei diesem Bild. Und wenn ich einen Linksdrall feststehe, der Gefühle, bei vielen muss ich einfach ganz bewusst Löffel rein dagegen rühren, mich woanders hinwenden. Das ist meine bewusste Entscheidung. Und oftmals folgt dann das Gefühl. Und was Sie jetzt sagen, Frau Engert, das ist ganz wichtig, dass eben manche Gefühle bestehen, dann nutzt einfach Löffel rein dagegen rühren nichts. Denn, jetzt wieder beim Bild gesprochen, angenommen das Glas oder die Tasse hätte ein Loch, einen Zufluss, wo dieser Linksdrall gefüttert wird, also eine ganz tiefe Ursache. Und deshalb, das habe ich im Vortrag kurz angeschnitten, ich kann nicht einfach sagen, wenn ich beispielsweise unter Minderwertigkeitsgefühlen leide, ja, jetzt Löffel rein dagegen rühren, das wird nicht funktionieren. Da muss ich an die Ursachen dran. Woher kommt das? Was sind die Auswirkungen? Und Sie haben jetzt, liebe Frau Engert, bereits ein Beispiel genommen, wenn seelische Verletzungen da sind. Jede Verletzung, jeder seelische Schmerz, der mir zugefügt wird, oder jedes seelische Defizit hat immer auch eine Lügenbotschaft im Rucksack. Wenn ich von einem Freund fallen gelassen werde oder verraten werde oder betrogen werde, dann ist die Lügenbotschaft hinter der Verletzung, du bist nicht wertvoll. Du hast es nicht verdient, dass man dir treu ist. Und solche Sachen und mehrere dieser Verletzungen tun sich dann zu einem Lebensklima zusammenfassen und da muss man die Lügenbotschaften angehen und das ist die von Ihnen eben erwähnte Verletzungsarbeit. Das ist jetzt ein Beispiel, sonst kommt man diesen Gefühlen einfach, kann man die nicht lösen. Also die Blockade geht sonst nicht weg, da kann man dagegen rühren, so oft dass man will, aber es wird nicht funktionieren. Und bei psychosomatischen Symptomen ist ja oft, dass so eine Urwunde, so Lebensklima und Urwunden, dass die getriggert werden. Also ich habe Schlimmes erlebt, jetzt komme ich in ähnliche Situationen und das sind dann quasi solche emotionalen Assoziationen. Ich assoziiere, ich werde getriggert und dann kann das zu ganz heftigen Auswirkungen kommen.
Ja, hören wir mal weiter. Da ist eine nächste Hörerin, die ich jetzt hier begrüßen darf und um ihre Frage bitten darf. Grüß Gott.
Grüß Gott. Also ich habe jetzt Ihren Vortrag gehört und der hat mich angesprochen. Ich bin in einer Situation, ich bin umgezogen und bin wegen Menschen gegangen, die haben mich immer ja, mit ihrem Krach gestört. Und ich weiß, dass bei mir was los ist mit Krach. Krach verursacht bei mir Angst und, ja, ich weiß es gar nicht, da werde ich aggressiv und jetzt bin ich umgezogen und habe dasselbe wieder über mir. Und ich bin anfangs zu den Leuten rauf und habe das gesagt, die glauben mir das nicht, das ist nicht wahr. Und wie sie schon gesagt hat, das hat was mit Lügen zu tun. Und wenn ich angelogen werde, das merke ich dann sofort, aber dieser Krach immer wieder. Und wenn ich das jemand anders erzähle, das ist einfach bei denen nicht so wie bei mir. Da ist irgendwas, wo ich vielleicht schon als Kind mitgemacht habe, aber Krach macht in mir, löst in mir brutale Angst aus. Auch wenn ich dann zu den Leuten, das will ich denen weismachen, dass das so ist, und das geht nicht. Und mit dem Löffel, das geht bei mir auch nicht. Ich habe einen Therapeut, der will mit mir klopfen. Was will der mit mir Klopfsachen machen? Das funktioniert nicht. Und das wollte ich jetzt einfach fragen, was das immer so ist und dass ich immer wieder diese gleichen Situationen habe. Und jetzt ärgere ich mich noch drüber, dass ich umgezogen bin und dass ich das gleiche Problem wieder habe.
Ja. Dankeschön für Ihre Frage.
Ja, bitte.
Nehmen wir auf.
Also, liebe Hörerin, Sie haben da völlig recht. Verhaltenstherapie, wie dagegen rühren, nutzt in dem Fall nichts, weil Ihr Problem tiefer liegt. Ich habe mir zwei Dinge notiert, was Sie gesagt haben: Angst und Aggression. Und das ist jetzt ganz interessant. Wenn Sie jemanden verletzen, haben Sie ein Schuldgefühl. Das ist gesund, aber man darf nicht dabei stehen bleiben. Wenn Sie aber verletzt werden, haben Sie Aggression. Das ist genauso eine gesunde Gefühlsreaktion, aber nicht dabei stehen bleiben. Also, müssen Sie tatsächlich irgendwie mal Erlebnisse gehabt haben oder Geschehnisse, wo Sie verletzt wurden, und das im Zusammenhang mit Krach. Also ich kenne da selbst ein Beispiel eines Menschen, der zu mir in die Beratung gekommen ist. Der konnte sich dann aber auch daran erinnern, dass er als Junge immer im Bett lag, und wenn er dann Krach hörte und genauer hinhörte, dann hörte er, wie seine Eltern, die vor der Scheidung standen, gestritten haben. Und der Junge lag zitternd im Bett. Hoffentlich hört doch der Krach auf. Das war eine traumatische Situation. Also traumatische Situation ist gleich no flight, no fight. Man kann nicht fliehen und man kann nicht kämpfen. Was hat er machen wollen? Er wurde da verletzt. Man hat ihm die Geborgenheit geraubt. Und das hat er immer assoziiert mit Krach. Bei dem war das genauso. Am liebsten hätte er geschrien und zu Papa und Mama gesagt: Hört doch endlich mal auf mit eurem Krach, mit eurem Streit, vertragt euch wieder. Hat er nicht können. Ja? Angst und Aggression waren jetzt bei ihm typisch. Ich sage jetzt nicht, dass es bei Ihnen genau so war, aber das ist nur ein Beispiel einer Gegebenheit, eines Geschehnisses. Und das kann wiederum ganz verschiedene Dinge sein, aber Sie sind schon auf der richtigen Spur. Und da ging es jetzt darum, eben nicht Verhaltenstherapie, sondern dass man die Ursache findet. Was triggert Sie da? Was macht Sie da aggressiv bei Krach? Also ich glaube Ihnen das hundertprozentig.
Ja, das spüre ich, dass Sie mir das glauben. Aber wie gehe ich jetzt mit dem Gefühl um? Da bin ich ja so machtlos. Ich kann nichts machen. Genau. Und mein Vater, wenn der betrunken war, hat er auch geschrien. Das ist das.
Ja, könnte sein. Also, und an die Ursache gehen und da dann sogenannte ganzheitliche Verletzungsarbeit machen. Dann wird die Ursache geklärt. Ja.
Ja.
Vielleicht noch der ganz praktische, konkrete Hinweis. Ja, es gibt ja auch die Möglichkeit, dann nach einem Seelsorger zu gucken, der die Ausbildung für diese ganzheitliche Seelsorge gemacht hat. Würden Sie das empfehlen, Herr Nitsche?
Ja, der wird es mit Ihnen dann machen. Der wird zur Ursache gehen. Und bei den erlittenen seelischen Verletzungen die sogenannte ganzheitliche Verletzungsarbeit machen. Dann können die Wunden heilen, dann werden sie da erstarkt.
Und wo muss ich dann hin, zum Seelsorger, oder?
Ja, es müsste aber so ein ganzheitlicher Seelsorger sein.
Ganzheitlicher.
Ich empfehle Ihnen eine von dieser Arbeitsgemeinschaft Seelsorgliche Berater, ASB.
Ja.
Und Adresse bekommen Sie da bei der Frau Engert oder beim
Genau, beim
Hörerservice. Wie heißt das? Hörerservice, ja.
Beim Hörerservice können Sie direkt anrufen und da bekommen Sie die Adresse. Die finden Sie natürlich auch, wenn Sie jetzt eine Möglichkeit haben, online zu sein, geben Sie es einfach direkt ein, Arbeitsgemeinschaft seelsorglicher Berater, dann bekommen Sie das auch nach Postleitzahlen sortiert.
Ich habe halt kein Internet.
Dann rufen Sie den Hörerservice an und die Nummer gebe ich dann auch noch durch am Ende der Sendung. Ein herzliches Dankeschön an Sie und
ich danke Ihnen auch für das gute Gespräch. Ja,
danke.
Dankeschön, auf Wiederhören. Ja, Geheimnisse unserer Emotionalität, Gefühle zu Komplizen machen. Sie sind eingeladen, auch sich jetzt noch zu Wort zu melden, wenn Sie Schwierigkeiten haben oder wenn Sie vielleicht eine positive Erfahrung uns auch mitteilen möchten und damit auch den anderen Hörern. Erreichen Sie uns unter der 089 517 008 008. Herr Nitsche, Sie haben ja gesagt, dass viele Christen darunter leiden, dass sie eben bestimmte Gefühle haben, weil sie die eben gleich mit Sünde gleichsetzen. Das haben Sie ja dann auch entfaltet und erklärt. Aber jetzt vielleicht da auch noch mal die Frage, woher kommt denn diese Verknüpfung bei einem bestimmten Gefühl? Also hier in dem Beispiel, das ist ja immer ein ganz gutes Beispiel, Verliebtheitsgefühle, obwohl man verheiratet ist, kommen vor. Aber dass man das dann gleich als Sünde einstuft. Woher kommt das? Sind das dann auch anerzogene, rigide Moralvorstellungen oder kann es eben auch einen Sinn haben, dass sich bei bestimmten Gefühlen auch ein schlechtes Gewissen wie so ein Warnsignal meldet, wie so ein eingebauter Schutzmechanismus, sowas wie Achtung? Das kann eben jetzt auch, wenn es weitergeht und wenn der Wille dazukommt, dann zur Sünde führen, wenn man dem Gefühl willentlich nachgibt und danach handelt. Also ist es denn immer gleich so schlimm, dass man, wenn man ein bestimmtes Gefühl hat, dass sich dann auch so Schuldgefühle vielleicht einschleichen oder dass es in diese Richtung geht?
Nein, letzteres wäre ja ganz gesund. Aber dann sind es an sich von der Definition her keine Schuldgefühle, sondern es sind wirklich Warngefühle. Hallo, pass auf in die Richtung. Eben da kann man sagen, sofort Löffel rein und dagegen rühren, will ich nichts damit zu tun haben. Ja, das wäre absolut gesund. Das Problem ist aber tatsächlich, ich gehe mal weg von diesen Verliebtheitsgefühlen, dass man Kindern in einer falschen religiösen Erziehung zum Beispiel schon sagen kann, ja, wenn du das Gefühl des Ärgers hast oder du wirst wütend, das ist schon Sünde. Da drückt man die Seele eines Kindes runter und die wird dann, wenn es so die Seele so geprägt ist, auch als Erwachsener, dann immer denken, ah, ich darf ja mich nicht ärgern oder wütend sein. Und dann ist die Gefahr, dass man die Gefühle unterdrückt, weil man sie eben als Sünde sieht. Und gerade das Wort des heiligen Apostels Paulus im Epheserbrief, wenn ihr zürnet, passt auf, sündig nicht. Das heißt, ich brauche, wenn ich zürne, kann ich sagen, halt, das darf jetzt sein, aber ich bin nicht Sklave davon. Und auch seelsorgerlich sieht, kann ich ja sagen, dass wirklich diese Verknüpfung, Anfechtung, und ich habe ein Gefühl, das nicht salonfähig ist. So verliebt sein in jemand anders oder eben, boah, den könnte ich schütteln, ich bin wütend. Dass das bei Christen dann oft wirklich dazu führt, dass sie eher dann zum Opfer werden von diesen Gefühlen, weil sie machtlos sind, weil sie eigentlich schon verloren haben, wenn sie meinen, das sei schon Sünde. Dann können sie gar nicht richtig damit umgehen, in Freiheit, in einem gesunden Selbstbewusstsein. Ja und, jetzt ist das Gefühl da, na und, ich bin kein Sklave. Ich bestimme zusammen oder an der Hand Jesu bestimme ich, in welche Richtung ich gehe. Und das gibt auch diese Überwinderkraft. Und ich sehe es natürlich, muss ich zugeben, geistlich, dass dahinter tatsächlich ein ganz, ganz fieser Plan des Gegenspielers Gottes, ein ganz fieser Plan von Satan steckt. Da will er Gläubige einfach zu Fall bringen. Wenn er sie nicht zu Fall bringen kann durch Tatsünden, dann schon, dass sie denken, ich habe schon gesündigt und dann verlieren sie ja dann auch diese Überwinderkraft. Also ist ein ganz perfider Plan und der heilige Apostel Paulus sagt ja, seine Anschläge sind uns nicht unbekannt, also passt auf, auch das gehört dazu. Und deshalb wird er ja auch so deutlich. Zum Beispiel im Epheserbrief, wenn ihr zündet, sündiget nicht. Also jedes Kind versteht, dass er hier das Zünden selbst und Sündigen ganz klar auseinanderhält.
Also klar unterscheiden, vielleicht auch nüchtern bleiben, erst einmal gucken und abwarten und vielleicht auch nicht bei jedem Gefühlsausbruch, den man hat, gleich meinen, da könnten jetzt schwerwiegende seelische Verletzungen auch dahinter stecken. Sicherlich ist das auch abzuwiegen, aber vielleicht auch erstmal eine ganz gute Hinweis, auch den Ball ein bisschen erstmal flach zu halten. Natürlich gibt es sowohl das eine als auch das andere. Da sind wir wieder beim Pferd, wo man beide Seiten runterkippen kann.
Genau.
Aber weiter geht's noch mit einem Anruf von einer Hörerin, die ich jetzt hier begrüßen darf in der Sendung. Sie sind uns zugeschaltet. Ich grüße Sie.
Hallo, hier. Ja, ich hätte also eine Frage. Und zwar, wenn ich selber Probleme habe und die lösen will, dann fällt mir das so schwer. Erstens fühle ich da gar nichts für mich selber. Also für andere helfen, das ist natürlich irgendwie leichter. Aber für mich selber, ich fühle da mich so leer und wie gelähmt und komme da irgendwie nicht vorwärts. Ich weiß nicht, ob Sie mir Verstand erkennen.
Ja, also sagen Sie mir, ob ich Sie richtig verstanden habe. Wenn Sie anderen helfen,
ja,
dann ist das für Sie kein Problem. Dann
Nein.
sind Sie auch gefühlsmäßig dabei.
Ja, genau.
Nur wenn es um Sie selbst geht,
ja,
um Ihre eigenen Probleme,
ja,
und dann fühlen Sie sich gelähmt,
und leer. So gar kein Gefühl von mir selber.
Ja, ja.
Verstehe ich gar nicht. Ich verstehe das nicht, ja.
Ja, also klar. Ich bin nicht Gott und kann nicht in Ihr Herz schauen. Aber ich würde sagen, zu 95%iger Wahrscheinlichkeit mangelt es Ihnen an gesunder, gottgemäßer Selbstliebe. Schauen Sie, Liebe wird ja definiert, die wahren Bedürfnisse erforschen und zu stillen suchen. Wenn Sie einen Menschen lieben, das gelingt Ihnen auch, dann tun Sie seine wahren Bedürfnisse erforschen, helfen ihm zurecht, dass er zu dem wird, wie Gott ihn geplant hat. Wenn Sie Gott lieben, dann erforschen Sie auch die wahren Bedürfnisse Gottes und ja, halten sich daran. Und wenn Sie sich selbst lieben, wo Gottes Wort uns ja dazu auffordert, den Nächsten lieben wie sich selbst, dann erforschen Sie die eigenen wahren Bedürfnisse, die Ihnen Gott ins Herz gelegt hat und fragen sich dann auch, was tut mir gut? Und könnte es nicht sein, liebe Hörerin, dass dieser Aspekt in Ihrem Leben einfach zu kurz gekommen ist? Dass Sie das nie geübt haben, dass Sie das nicht gelernt haben? Und wenn Sie dann jetzt Probleme haben, und dann funktioniert es natürlich auch nicht, dass man da ein Gefühl hat zu sich selbst, weil man ja die eigenen wahren Bedürfnisse nie erforscht hat. Also ich kenne viele Christen, die wissen gar nicht, wie das geht. In der ganzheitlichen Seelsorge gibt es da eben extra ein Kapitel, sich selbst lieben lernen, der Zugang zur eigenen Seele. Viele müssen den erst üben, weil sie ihn gar nicht haben. Ja, also angenommen, sie würden jetzt, ich weiß nicht, Agnes heißen, wenn sie dann sich fragen, wie geht's dir, Agnes, in mir? Dann kriegen die meisten gar keine Antwort, weil sie das nicht gewöhnt sind. Und das ist ein Prozess, den kann man aber lernen. Und ich denke, dann würden auch die Gefühle kommen für sich selbst. Aber ich vermute, kann das nicht sein, dass sie das nie gelernt haben.
Ja, in der Therapie schon, habe ich schon gelernt, aber ich fühle mich dann, manchmal denke ich, ja, ich muss für die andere das machen und ich selber habe dann ein schlechtes Gewissen, wenn ich dann die andere vernachlässige und für mich was tue eben, ja.
Okay, dann müssen wir aber einen Schritt zurückgehen. Dann nutzt Ihnen nichts, wenn man Ihnen lehrt, auf sich zu achten, weil das ist ja dann bei Ihnen mit einem schlechten Gewissen verbunden. Das heißt, Ihr Problem müsste zuerst geistlich behandelt werden, nicht psychotherapeutisch. Geistlich, dass Sie überzeugt sind, Gott will das von Ihnen. Ja, Gott will, dass Sie sich in gesunder Weise selbst lieben lernen, ohne schlechtes Gewissen. Und da gibt es dann das Prinzip, dass Sie da wahrscheinlich einen sehr starken Ankläger haben in sich. Und der Ankläger, der kann auch nur geistlich begegnet werden. Der Ankläger ist ja laut Bibel der Vater der Lüge. Der lügt ja immer nur. Und der Ankläger ist ständig dabei, uns anzuklagen, wenn wir für uns selbst was Gutes tun wollen. Und bei aller wiederum Verhaltenstherapie, wie auch immer, die nutzt nichts, wenn man nicht zuerst den Ankläger zum Schweigen bringt. Und das ist eben bei der ganzheitlichen Seelsorge der Umgang mit dem Ankläger. Das würde ich Ihnen empfehlen. Umgang mit dem Ankläger.
Also Sie haben mir jetzt das erste Mal das gesagt, was für mich ganz wichtig ist. Ich könnte jetzt weinen. Also danke, dass Sie das mir gesagt haben. Danke.
Ja, Gott hat einen Weg für Sie.
Ja, vielen Dank. Guten Tag, vielen Dank.
Dankeschön, dass Sie angerufen haben. Und umso schöner ist es dann auch zu erfahren, ja, dass es auch schon Früchte bringt, dass schon manchmal auch ein Wort was bewegen kann, wenn es zur rechten Zeit an die rechte Stelle ins rechte Herz fällt sozusagen. Ja, alles Gute Ihnen auf Ihrem weiteren Weg und auf Wiederhören. Geheimnisse unserer Emotionalität, Gefühle zu Komplizen machen, das war das Thema heute. Das haben wir gehört, einen Ausschnitt aus dem Basiskurs für ganzheitliche Seelsorge, den Sie entwickelt haben, Herr Nitsche, der Arbeitsgemeinschaft Seelsorglicher Berater. Wie weit wird das Thema denn entfaltet, wenn man jetzt wirklich so eine Kompaktwoche mitmacht in einem Bildungshaus oder sich auch den Fernkurs auf DVD bestellt? Welche Themen werden da noch so mit hineingenommen oder welchen Raum nimmt dieses ganze Thema der Emotionalität ein?
Sie sehen es vielleicht schon bei dem Bericht oder bei den Informationen der letzten Hörerin, die angerufen hat. Es ist so komplex und deshalb, ich würde auch nicht empfehlen, nur das Seminar Geheimnisse unserer Emotionalität anzuschauen oder sich zu bestellen, sondern es hängt wirklich alles damit zusammen, was unsere Emotionen betrifft, also die Ursachen unserer Emotionen. Und wir als christliche ganzheitliche Seelsorger, als Gläubige, wir sind so überzeugt, dass eben der geistliche Bereich eben auch so seine Auswirkung hat. Ein falsches Gottesbild oder eben ein starker Ankläger, eine religiöse Prägung, die mit dem Wort Gottes gar nichts zu tun hat, sondern dem sogar widerspricht, das hat seelische Auswirkungen. Und wie wir auch gehört haben, seelische Konflikte können auch körperliche Auswirkungen haben. Aber leider in der säkularen Psychotherapie, da wird oftmals einfach dieser geistliche Bereich ausgeschlossen. Ja, ich meine, wenn Freud sagt, wer an Gott glaubt, der hat eine religiöse Neurose, also Entschuldigung, ja, da kann man ja nichts damit anfangen. Und doch muss jemand, der psychotherapeutische Ausbildung anstrebt und es studiert, damit er eine kassenärztliche Zulassung hat, in unserem Land muss er auch Freud studieren, ja. Und als nur, dass man da sieht, da gibt es schon einen ganz großen Unterschied, ob man den geistlichen Bereich mit einbezieht, ob man Gott mit einbezieht oder nicht. Und deshalb auch die Gefühle. Ich kann das nicht so gesondert betrachten. Ja, sag ja, so geh mit den Gefühlen rum und so. Nein, es ist was Ganzheitliches. Unser Geist, unser Körper, unsere Seele, die gehören einfach zusammen. So sagt die Heilige Schrift und das stimmt einfach. Und das kann ich jetzt wirklich aus 40-jähriger Erfahrung als Seelsorger schon sagen. Das haut dann auch hin, wenn man das so ganzheitlich angeht. Und sonst ja, bleibt es halt Mangel.
Aber das hat ja auch diesen ganz, ganz positiven Aspekt und auch einen hoffnungsvollen Ausblick, dass vielleicht Menschen, die festgestellt haben, dass sie irgendwo in Anführungsstrichen austherapiert sind, dass sie die Hoffnung keineswegs aufgeben müssen, sondern dass es vielleicht auch gerade mit diesem geistlichen Bereich zusammenhängen kann und dass auch im Zusammenklang oder eben in dieser Ganzheitlichkeit da auch wirklich ja manches, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Wunder dann auch passieren kann, sich da wirklich Blockaden lösen können.
Ja, genau, und das, was Sie gesagt haben dann auch. Deshalb empfehle ich so diesen Basiskurs zumindest. Das ist ja, es heißt Ausbildung zur ganzheitlichen Seelsorge, aber 80% der Teilnehmer machen das für sich selbst. Und das wäre natürlich ideal, immer mehr machen das so im Haus, zu Hause und laden 2, 3 Freundinnen ein. Und mit denen diskutiert man dann, mit denen tauscht man aus. Und man geht die ganze Basisseminare durch, die 7, das sind 16 DVDs. Aber das kann man ja mit Tempo machen, über ein Jahr lang. Ja, schaut noch eine gute Gemeinschaft oder eine Kirchgemeinde, dass man sagt, nee, an dem Abend, jeden Monat oder alle 14 Tage machen wir das mal. Und dann der Austausch ist dann so wichtig, dass man reflektiert. Und wer dann will, der kann auch noch den Aufbaukurs machen zur Intensivierung. Das sind dann 5 Einheiten je 2 Tage. Und dann ist sogar das abgeschlossen. Ja, dann hat man aber auch den Überblick. Und auch da, 80% machen das für sich selbst. Oder dass sie eben im Umkreis, in der Familie oder bei Freunden, dass sie da bessere Handreichung tun können.
Ja, schön. Also mit diesem Ausblick entlassen wir Sie jetzt wieder in den Tag sozusagen, mit der Möglichkeit, eben diesen Basiskurs auch für sich persönlich mit gewinnbringend dann auch zu machen oder auch in der Gemeinschaft. Und wie Sie sagen, in 7 Basisseminare ist er gegliedert. Und das können die ganzen weiteren Informationen erfahren Sie über den Hörerservice und den erreichen Sie unter den Bürozeiten. Das ist dann die Telefonnummer 08328921110. Also der Hörerservice, wo Sie weitere Informationen bekommen. Und natürlich sind schon viele Sendungen, viele Ausschnitte aus dem Basiskurs auch verfügbar über Radio Horeb, über unsere Mediathek. Da können Sie natürlich sich auch jederzeit in der Mediathek eine Sendung herunterladen und nochmal anhören. Auch diese kommt heute Nacht um 23 Uhr nochmal in der Wiederholung. Und ja, ich danke Ihnen vor allem, Herr Nitsche, dass Sie auch heute hier wieder zu Gast waren, dass wir teilhaben konnten an dem Basiskurs und dass Sie dann auch noch für ganz persönliche Fragen immer hier zur Verfügung stehen. Ein herzliches Dankeschön und alles Gute weiterhin in Ihrer Arbeit.
Vielen Dank und sehr gerne.
Auf Wiederhören, Herr Nitsche.
Auf Wiederhören.
Bei Radio Horeb geht es weiter mit den Weltnachrichten. 11.15 Uhr folgt die Erzählung. Ja, und das Thema mit dem schlechten Gewissen, das verlässt uns ja meistens auch nicht so schnell. Und wir nehmen es auch gleich wieder morgen mit auf die Agenda sozusagen in der Lebenshilfe. Geht es nämlich dann um das Thema nach bestem Wissen und Gewissen. Was heißt das eigentlich? Und was hat es auch auf sich? Und wo wird es überall auch produziert, dieses schlechte Gewissen oder diese vielfältigen Anforderungen, in denen wir heute stehen? Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag. Alles Gute, bleiben Sie weiter dran. Machen Sie es gut. Ihre Anjuta Engert.